Schreibt euch mal auf, was sie gerne für materielle Dinge hätten und dann auch, welche Geldsumme man gerne hätte. Weil wirklich aufschreiben. Bitte aber die Summe nicht zu klein nehmen, weil sonst ist es eher so, dass ihr nicht mehr kriegen werdet, als ihr jetzt aufschreibt.
Hallo ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu Teil 2 des Interviews mit Dr. Dr. Rainer Ziedelmann, das ich Mitte 2018 live auf Facebook mit ihm geführt habe. Herr Dr. Ziedelmann ist Unternehmer, Publizist, Investor und Autor von Büchern wie Reich werden und bleiben oder auch Setze dir größere Ziele. Das sind zwei Bücher, die ich am Anfang gelesen habe, als ich mich mit finanzieller Unabhängigkeit und Freiheit beschäftigt habe, die mich sehr geprägt haben und auch sehr weitergeholfen haben, um meinen Horizont zu erweitern. Im zweiten Teil des Interviews reden wir vor allem auch darüber, warum Fleiß nicht über Erfolg entscheidet, laut Herrn Dr. Dr. Rainer Ziedelmann. Viel Spaß dabei.
Thema Sichtbarkeit auch, ne? Ist ja auch ein großes Thema, gerade auch bei Frauen oder wie ich es eben auch kenne. Die sind dann zu schüchtern oder wie sie auch sagen, ne, wollen halt nicht so prahlen oder das sind die Männer, die oberste Etage zumachen. Also da, Leute, mehr Sichtbarkeit, traut euch, auch da mal ein Lob dann zu
bekommen. Ja, manche haben auch Angst vor Neidern vielleicht, aber das also wenn man die Angst hat, ich meine, Neider gibt's immer, ja. Das ist auch, muss sogar fast erstrebenswert. Also ich meine, es gibt ja den Spruch, Neid muss man sich verdienen, mit Neid kommt man geschenkt, ja. Und da ist auch viel Wahres dran. Also wenn Sie nicht wollen, dass irgendjemand neidisch ist, dann kaufen Sie sich ein verrostetes Fahrrad und fahren damit durch die Gegend. Da gibt's vielleicht immer noch einen, der ist dann selbst einer, der ist neidisch, weil er kann sich nicht mal das leisten. Ja. Also, aber das ist immer so, wenn ich Erfolg habe im Leben und was gut mache, dann wird's immer welche geben, die neidisch sind. Davor darf ich aber keine Angst haben. So, ne? Ist doch besser, wenn die Leute neidisch sind, als wenn sie alle Mitleid haben, sagen, Mensch, das arme Schwein und so.
Klar, einleuchtend. Wir können ja mal noch kurz über Ihre Immobilieninvestment sprechen. Da sind Sie ja auch sehr, sehr erfolgreich geworden und haben ja quasi mal aus 0 Euro 4 Millionen Euro gemacht hier in Berlin-Neukölln. Wie ist denn dazu gekommen? Wie sind Sie da vorgegangen bei diesen Investitionen?
Also, sagen wir so, war damals natürlich leichter als heute, muss ich also ganz ehrlich zugeben. Ja, weil wir haben damals in Berlin, sagen wir, sehr niedrige Immobilienpreise gehabt und die Mieten, die sind eher gesunken und sind stagniert und die Preise auch. Und da haben die meisten gesagt, das ist also ganz unsinnig, auch hier zu investieren. Und ich habe erst im Kleinen angefangen, mal mit einzelnen Wohnungen. War sehr aufgeregt, auch bevor ich die erste Wohnung gekauft habe, weil ich habe nie vorher Schulden gemacht. Da konnte ich auch wirklich 2-3 Nächte nicht schlafen. Meine damalige Freundin hat auch gesagt, mach das nur nicht so, das ist viel zu gefährlich. Ja? Ja. Also auch so wieder die Sicherheit. Ich habe dann aber mich überall informiert und wirklich sehr gründlich auch damit beschäftigt, mir das angeguckt und waren damals noch so Steuermodelle, also sehr intensiv informiert. Ja, nicht vorher schon, aber dann habe ich es halt auch gemacht so, ja, also und habe dann hier und da einzelne Wohnungen gekauft und irgendwann mal hatte ich dann auch mehr Geld und habe dann nicht nur eine Wohnung, sondern waren mal auf einen Schlag 15 oder 16 Wohnungen und habe mein Haus gekauft und also sagen wir, das Wichtigste war sicherlich erstmal, dass ich wirklich intensiv mich mit beschäftigt habe und es gibt ja wirklich Leute, habe ich schon gehört, die kaufen Wohnungen irgendwo, war früher besonders vor diesem Steuerthema, selbst ohne sich anzugucken vorher. Ja, das würde ich jetzt nie machen. Also ich weiß noch, die erste Wohnung, die ich gekauft habe, die habe ich nicht gekauft und es war nämlich genau so, das war auch so ein Steuersparmodell und da haben sie mir gesagt, das war ein Neubau, ja, super vermietet, das ist ein Staatsanwalt, der wohnt da drin und alles klasse. Ich habe gesagt, nee, also ich will mal da rein, ich will auch mit dem sprechen, mit dem Mieter. Das fand der Makler irgendwie komisch, ja. Warum und wieso? Aber ich habe gesagt, nee, ich kaufe die einfach sonst nicht. Dann habe ich den kennengelernt, der hat gesagt, Mensch, ja, ich habe hier gerade Stress mit der Frau und lebt mit der getrennt, aber ich hoffe, wir vertragen es bald wieder, dann kann ich wieder zu der zurückziehen, ja. Also das war der sichere Mieter schon. Ja. Und außerdem hat er mir gesagt, das war irgendwo so vor den Toren von Berlin. Da hat er gesagt, dass so laut war, dass er immer genau wusste, um 23.20 Uhr fährt der Zug nach St. Petersburg da vorbei oder so, ja, weil dann das alles so gezittert hat, ja. Da wusste ich schon, also die Wohnung, wie gesagt, die habe ich dann halt nicht gekauft, ja, aber ein anderer, der hätte es jetzt vielleicht einfach so gekauft. Also ich war schon vorsichtig und habe mich genau informiert, ja. Auch später, wenn ich dann ganze Häuser gekauft habe, da bin ich also immerhin, habe wirklich geklingelt bei den, auch bei den Mietern, auch unangekündigt. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich überlege mir das Haus jetzt hier zu kaufen und ich möchte Sie jetzt fragen, ob irgendwelche Dinge in Ihrer Wohnung sind, mit denen Sie unzufrieden sind. Vor allen Dingen Feuchtigkeit, habe ich immer gefragt. Ist irgendwo Feuchtigkeit, ja? Und da hat man so viel erfahren, die haben mir so viel erzählt. Ich weiß noch einmal, da hatte ich den Verkäufer gefragt, ja, ist irgendwas an Ihrem Haus nicht in Ordnung? Nee, nee, ist alles super. Ich habe eine Liste gehabt, gibt Schimmel, gibt Schwamm, gibt Holzbock und nee, gibt alles nicht. Und dann war ich bei einem der Mieter, der sagt mir, ja, ich habe hier so ein Buch, Do-it-yourself Schimmelsanierung, so, der unter mir hat es auch schon, habe ich jetzt praktisch so ganze Schimmelsanierung gemacht, ja, da habe ich nicht gekauft dann, ja, aber das habe ich nur erfahren, weil ich gesprochen habe mit den Leuten, also das ist ganz wichtig, da mit einem gesunden Menschenverstand ranzugehen, ich habe damals halt sehr günstig kaufen können und auch gegen den Strom geschwommen, also haben mir viele abgeraten, dann auch von der Bank und so weiter, gerade das Neukölln, was Sie angesprochen haben, da hat jeder gesagt, ist ja total bekloppt in Neukölln, was zu kaufen, aber das hat mich gerade bestätigt, weil da muss man auch, also wenn man jetzt reich werden will, darf man nicht das machen, was alle machen. Ja, weil ist ja logisch, wenn man das macht, was alle machen, dann kriegt man auch nur das, was alle haben. Und das ist jetzt nicht besonders viel. Da muss man auch schon mal den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen und Sachen auch völlig anders zu machen als alle. Muss man sogar direkt vielleicht auch ein bisschen Spaß dran haben, nicht jetzt aus Prinzip immer das Gegenteil zu machen, das wäre auch zu einfach, aber schon mal auch den Mut und Freude sagen, nee, die sagen alle, geh nach links, aber ich gehe jetzt nach rechts. So.
Ja. Wie sehen Sie denn bei solchen Investments so dieses Spannungsverhältnis zwischen Freiheit auf der anderen Seite, aber Risiko und oder sagen wir mal Risiko auf der anderen Seite und Freiheit und Sicherheit auf der anderen? Also es ist ja auch mal so ein Spannungsverhältnis zwischen, ja, ich will frei sein, aber eigentlich will ich auch Sicherheit haben. Wie gehen Sie damit um?
Also für mich ist eine sehr gute Frage, weil bei mir ist tatsächlich beides. Es gibt ja Menschen, die sind sehr sicherheitsbedürftig, aber diese Freiheit und Unabhängigkeit ist denen vielleicht nicht so wichtig. Ja. Und dann gibt es andere, die haben einen großen Freiheitsdrang, aber keinen so großen Sicherheitsbedürfnis. Ja. Man sagt ja normal, um Unternehmer zu werden oder selbstständig zu machen, als Investor musst du viele Risiken eingehen und die Leute, die ich in meinem Buch Psychologie der Superreichen interviewt haben, die waren auch alle sehr risikobewusst. Bei mir ist es anders. Also ich habe die Leute immer gefragt, so auf einer Skala von -5 bis +5, wie würden Sie sich einschätzen? -5 ist jetzt der totale Sicherheitsfanatiker, vielleicht der Beamte, der gibt alles Geld irgendwo aufs Sparbuch. Und +5 ist der totale Risikomensch. Da haben sich die meisten eher bei +3 bis +5 eingeschätzt.
Also schon sehr,
ich selbst würde mich eher so bei 0 oder vielleicht sogar -1 oder so. Also ich bin jetzt eher sicherheitsorientierter Mensch und das hat mir sicherlich auch irgendwo im Leben nicht immer genützt. Ich weiß noch, wo ich ganz jung war, da hat ein guter Freund mal gemeint, Rainer, du hast alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Du bist intelligent, du kannst gut mit den Leuten umgehen und so weiter. Ja, aber dir wird immer eins im Weg stehen, dein Sicherheitsfanatismus. Der hat gesagt, wo andere 3 Dübel reinmachen, machst du 12 Dübel rein. Das hat auch irgendwo gestimmt. Ja. Und deswegen war es dann auch relativ spät im Leben erst, dass ich mich selbstständig wirklich gemacht habe. Ja. Ja. Aber wo ich es dann war, dann habe ich dieses Sicherheitsbedürfnis sogar als Plus gesehen, weil dadurch habe ich viele Sachen so abgesichert und so gemacht, dass ich auch wirklich erfolgreich war als Unternehmer. Und der so völlig mit vollem Risiko, die Leute scheitern dann auch eher. Also dieses Sicherheitsdrang kann einem schaden, kann aber auch nützen, wenn es dann dazu führt, dass man wirklich sich genaue Gedanken macht und Risiken dann auch wieder begrenzt und so weiter.
Ja, ja. Na, wahrscheinlich ist es da auch einfach wichtig, sich selber zu kennen und auf sich selber zu hören und auch nicht so krass zu verbiegen. Also wenn ich jetzt so ein Sicherheitsmensch bin, dann muss ich ja jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwo eine Immobilie kaufen für zig hunderttausend Euro, obwohl es gar nicht vielleicht so zu meinem Wesen auch passt.
Ja, also ja und nein. Ich sag mal ja schon über diese Autobiografie. Da war ein Artikel, ich glaube, in der Impuls oder Wirtschaftswoche, die haben geschrieben, reich werden für Angsthasen oder so, ja, weil der Angsthase war ich mit gemeint, weil ich in der Tat, also die wollten zeigen, es geht auch für solche Menschen, ist eine Ermutigung. Auf der anderen Seite, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was hast du gerade? Ich habe gesagt, einerseits, andererseits, was war jetzt noch
Ihr es Ding ging darum, davor? Dass ich gesagt habe, dass man auch sein eigenes Wesen vielleicht auch hören soll und nicht so sehr zwingen.
Das schon. Ja. Also wenn du halt eher ein Sicherheitsmensch bist, wirst du nie zum, was weiß ich, Extremsportler oder so, sollst dich nicht zwingen, dich selbst irgendwo vergewaltigen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich sage, wenn du Entscheidungen triffst und hast gar keine Angst davor, dann ist auch der Schritt zu klein in der Regel. Ja. Also das gehört auch schon dazu, dass man dann mal, wie man so sagt, aus der Komfortzone rausgeht oder auch mal also so ein gesundes Maß an Angst hat. Also das wäre jetzt ein Wunder, jetzt macht sich jemand selbstständig und sagt, er hat gar keine Angst. Die Angst, die ist, wenn sie zu viel ist, dann schadet es einem, weil dann hemmt sie einen und lähmt einen. Aber in gewissem Maß schützt uns die Angst ja auch davor, sagt man, völlig unüberlegt zu machen. Mhm. Also deswegen auf der einen Seite sich nicht völlig verbiegen, aber andererseits jetzt so, wenn man dann wichtige Entscheidungen trifft, dann gehört eine gewisse Angst schon auch mit dazu. Mhm. Ja.
Sie gehen ja in Ihren Büchern auch immer sehr stark aufs Netzwerk drauf ein. Ne? Also man soll sich ein starkes Netzwerk suchen. Und was Sie ja auch gemacht haben, ist, Sie sind ja irgendwann als Journalist damals nicht mehr in die hauseigene Kantine gegangen, sondern sind in den etwas gehobeneren Journalistenclub gegangen, um da Menschen kennenzulernen, die Sie vielleicht auch ein bisschen weiterbringen können. Und ich sag mal, für uns, die vielleicht noch dahin wollen, wäre es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, mich mit den Menschen zu umgeben, die schon da sind, wo ich gerne wäre. Wie komme ich denn in so ein Netzwerk rein? Wo finde ich denn diese Netzwerke? Also hier im China Club kommen wir wahrscheinlich erstmal nicht rein. Wie kriege ich denn Kontakt zu solchen Menschen? Zu vielleicht auch reichen Menschen?
Also absolut gute Frage, weil ich sag mal, wer sich jetzt nur umgibt mit lauter Loser, der wird selbst jetzt auch nicht erfolgreich sein können. Mhm. Also ich kann mich einmal erinnern, da war ich so Taxifahren und habe mich mit ihm unterhalten und ich habe so mich ein bisschen unterhalten, gefragt, was er so macht. Da sagt er, hat Biologie studiert. Da habe ich gesagt, ach so, abgebrochen. Da sagt er, nee, ich habe schon fertig studiert. Ja. Da habe ich gesagt, ja, wie viel verdienen Sie jetzt? Ja, so 1.000 netto beim Taxifahren. Und da habe ich gesagt, also ich verstehe nicht, Sie sehen gesund aus, ich hoffe, Sie sind auch gesund, Sie sind intelligent, sonst hätten Sie nicht das Biologiestudium abgeschlossen. Ja. Jetzt fahren Sie Taxi irgendwo. Ja? Und dann hat er mir seine ganze Geschichte erzählt. Also klar waren wieder alle anderen dran schuld, was nicht geklappt hat. Und dann hat er am Schluss gesagt, ja, was soll ich denn anders machen? Da habe ich gesagt, also das kann ich nicht sagen, weil ich kenne Sie jetzt erst eine Viertelstunde. Aber den einen Tipp gebe ich Ihnen, hören Sie auf, jetzt Taxi zu fahren und tun Sie sich einen Monat lang mal nur mit Menschen unterhalten, die 10-mal mehr verdienen. Als sie. Er sagt, da kenne ich überhaupt keine Einzelnen. Sag ich, ja, was kennen Sie denn für Leute? Ja, die fahren auch alle Taxi oder der eine, der kriegt irgendwo Hartz IV. Da sage ich, ja, kein Wunder. Die werden alle schimpfen, die da oben, die machen mit uns, was sie wollen. Und der Kapitalismus ist schuld und die Politiker sind schuld und die Gesellschaft. Ja, da kommen sie nicht raus aus dem Denken. Und jetzt ist Ihre Frage, wie kommen wir da hin? Also sagen wir mal so, ich wundere mich jetzt gerade bei Frauen manchmal, dass die Leute sogar kennen, aber nichts draus machen. Ja, also was meine ich damit? Ja. Also zum Beispiel, ich habe jetzt oft in meinem Leben also sehr, sehr schöne Frauen, Freundinnen gehabt, ja, die auch vor mir oder nach mir dann eher, sagen wir, erfolgreiche Männer, Freunde gehabt haben. Das ist ja Tatsache einfach, dass wenn man jetzt toll aussieht, dass es dann einfacher ist, jetzt einen erfolgreichen Mann zu bekommen als nicht. Das ist nun mal so, ja. Und was mich aber gewundert hat, dass viele gar nichts draus gemacht haben. Das heißt, in dem Sinn, den Mann dann irgendwo auch zu fordern oder das Wissen auszusaugen oder so. Mhm. Wie machst du das eigentlich, dich zu interessieren für den Beruf oder für Erfolg oder über so Themen zu sprechen? Klar, die freuen sich dann eher, kriegt jetzt eine schöne Handtasche geschenkt, ist auch schön, freut sich jede Frau drüber, oder Schuhe, aber irgendwie, das ist ja nichts Dauerhaftes. Ich sag mal, so ein erfolgreicher Mann kann doch einer Frau viel mehr geben eigentlich, ja, indem er einfach, der ist ja erfolgreich, weil er in einer bestimmten Weise denkt, ja, in einer bestimmten anderen Art denkt, als jetzt jemand misserfolgreich ist. Und jetzt dieses Denken, das zu verstehen oder das zu übertragen, das würde ich erstmal, also ich spreche jetzt mal von den Frauen, die jetzt auch die Möglichkeit haben, die solche Männer kennen, dass ich einfach sage, gebt euch nicht zufrieden mit einer neuen Handtasche, ja, sondern fragt jetzt den Mann auch mal nach den Erfolgsgesetzen oder nach den Denkkategorien. Das ist erstens schön, weil der wird sich freuen, dass ihr ein echtes Interesse auch an ihm habt und was er gemacht hat, aber ihr selbst profitiert auch davon. Und so, das ist jetzt, hat natürlich nicht jeder jetzt einen erfolgreichen Freund oder Mann. Ja. Eine gute Sache ist ja auch, so Bücher zu lesen, die einen inspirieren, also finde ich sehr wichtig, ja. Habe ich auch immer gemacht. Mhm. Und es gibt jetzt auch Bücher über erfolgreiche Frauen. Ich glaube, eine Frau kann sich eher mit identifizieren, auch mit einer erfolgreichen Frau. Und ich hatte, also früher, ich bin oft mit der Freundin sind wir in den Urlaub gefahren und da haben wir es immer so gemacht, also für mich das Schönste, ich liege so in der Sonne und die liest mir ein Buch vor. Ja. Dann haben wir uns immer so Bücher praktisch ausgesucht, jetzt zum Beispiel uns hier dann gerne Bücher über erfolgreiche Frauen ausgesucht, cool. Weil sie sich eher damit identifizieren konnte. Ja. Und da war ich auch einige Bücher, die hat sie mir dann vorgelesen praktisch. Das war dann so wie gemeinsames Erlebnis, haben wir uns dann darauf gefreut. Nicht nur über erfolgreiche Frauen, sondern auch erfolgreiche Männer. Aber ich denke, das gibt ja solche Bücher über Frauen, die erfolgreich sind. Und wenn man die liest, dann gibt einem das ja auch eine Inspiration und Ideen. Man muss ja, klar, ist gut, wenn man die Leute persönlich kennenlernt, ja, aber dann muss man auch Mut haben. Also ich habe oft einfach interessante Menschen kennengelernt, ja, die jetzt, sagen wir mal, indem ich denen geschrieben habe, ja, Autoren. Und zum Beispiel jetzt, vor einiger Zeit hat mir jetzt eine junge Frau geschrieben, die hatte also alle meine Bücher irgendwo gelesen. Die war erst 20 Jahre, aber die war schon selbstständig, die hatte eine eigene Firma gegründet, ja. Und die war richtig Fan, die hat jeden YouTube-Video sich von ihr reingezogen und so und die ganzen Bücher. Die hat mir dann gemailt und ich habe dann erstmal ablehnend reagiert, weil mir mailen ziemlich viele Leute und wollen irgendwo gecoacht oder was weiß ich, ja. Und ich bin dann meistens höflich und gebe auch zu, ich kann das nicht, ja. Aber irgendwo, die hat in Köln gewohnt und dann hatte ich sowieso da einen Vortrag gehalten. Dann habe ich gesagt, Mensch, können Sie auch gern kommen. Dann kam sie in den Vortrag und die ist jetzt bei jedem Vortrag. Wir haben uns dann auch mal getroffen und unterhalten und so weiter, ja. Und aber die hat einfach die Initiative übernommen und das habe ich auch. Ich habe also manchmal, ich sage mal ein Beispiel, Jim Rogers, den werden viele nicht kennen, aber Jim Rogers war in den 80er Jahren schon sehr erfolgreicher Hedgefondsmanager. Der hat mit dem George Soros schon Hedgefonds, der war schon, also im jungen Alter hat er hunderte Millionen verdient und ist dann 3 Jahre mit dem Motorrad und seiner Freundin um die ganze Welt gefahren. Dafür steht er auch im Guinness Buch der Rekorde. Mhm. Und dann nochmal 2 Jahre mit der nächsten, mit seiner späteren Frau dann, mit dem Auto um die ganze Welt. Ja? So. Und dessen Bücher habe ich alle gelesen und dann war ich mit der Freundin praktisch in Bali im Urlaub, ja? Und hatte gerade sein neues Buch gelesen, wo er geschrieben hat, dass er jetzt in Singapur wohnt. Und dann war ich sowieso auf dem Rückweg in 2 Tage noch nach Singapur bin, habe ich gedacht, Mensch, habe ich einfach mal gegoogelt, die Website, und habe der eine Mail geschrieben, sie kennt mich nicht, aber ich kenne sie. Und ich bin nächste Woche sowieso in Singapur und würde sie gerne zum Essen einladen. Ich meine, die Mail hat mich 3 Minuten gedauert zu schreiben, mehr als dass er jetzt nicht geantwortet hätte. Hätte ja nicht passieren können. Nee, der hat geantwortet und wir haben uns getroffen. Und wo ich nächstes Mal in Singapur war, haben wir uns auch wieder getroffen. Ja. Auch einfach mal den Mut haben, auf Menschen zuzugehen und sich mit denen zu schreiben vielleicht und sich mit denen zu unterhalten. Nicht so schüchtern zu sein halt. Ja. Ja.
Sind solche Menschen denn dann auch bereit, so ihr Wissen und sowas weiterzugeben?
Ja, also ich denke schon, es gibt so eine, kann ich mal ein Geheimrezept verraten? Es gibt eine Schlüsselfrage, wie man jeden Menschen für sich gewinnen kann, jeden Unternehmer. Ja? Ja. Wenn sie einfach fragen, wie hast du oder wie haben sie eigentlich angefangen? Ja. Ja? Wenn ich sie jetzt fragen würde, wir haben es vorhin schon so kurz gemacht, dann würden sie bestimmt mit Begeisterung stundenlang erzählen, weil jeder Unternehmer kann sich noch erinnern, wie er angefangen hat, wie schwierig das war, die ersten Sachen und schwelgt dann auf einmal in der Welt, wo er gerne erzählt. Ja? Ja. Und man muss nur den Menschen anpieksen, Menschen interessant. Ja. Und dann beim Zuhören braucht man nicht viel machen, außer interessiert nicken oder vielleicht mal nachzufragen, ach so, und wie war das? Ja? Und da wird man den Menschen gar nicht mehr los. Der redet und redet. Ja? Dann habe ich mal als, das ist gar nicht meine Idee, es gibt so ein Buch über Verkauf, was ganz toll ist, von Frank Bettger, Lebe begeistert und gewinne heißt es, und der hat gesagt, er wollte mal eine Versicherung verkaufen, er hat gesagt, bleiben Sie weg, ich habe letzte Woche schon abgeschlossen, ich brauche gar keine, und da wäre er nicht weitergekauft, und dann sagt er irgendwo, gibt da dieses wieder Geheimformel. Ja, jetzt wird mich noch eine Sache interessieren, habe irgendwo gehört, wie haben Sie eigentlich angefangen? Hat er stundenlang ihm erzählt, hat alles veranlasst und am Schluss hat er irgendwo geschrieben, übrigens habe ich da noch ein anderes Thema, wo wir drüber sprechen, dann hat er am Schluss riesig Versicherungen verkauft. Also muss man nicht nur beim Versicherungsverkauf funktioniert, aber einfach, wie hast du angefangen oder wie haben Sie einfach angefangen, ist eine Schlüsselfrage und dann einfach aktiv zuhören.
Ja, interessiert sein, ja, genau. Neugierig sein. Ja. Da fällt mir gerade noch ein, da gibt es auch ein schönes Buch, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Da
super Buch,
sehr, sehr darum.
Da erzählt er auch so eine Geschichte, da sagt er irgendwo in dem Buch erzählt er eine Geschichte, dass er sich irgendwo mit jemandem unterhalten hat, ja. Und praktisch den ganzen Abend nichts gesagt hat, weil die Frau ewig geredet hat. Und am Schluss hat sie gesagt, ja, das war so anregend mit dem Sonalt. Der sagt, anregend, unterhalten, eigentlich habe ich gar nichts gesagt. Aber er war halt ein aufmerksamer Zuhörer. So, er hat interessiert zugehört. Ja, und das ist also
Zuhören ein
Schlüssel.
Ist
wahrscheinlich auch
ganz gutes Thema.
Ist auch eine Stärke. Wollte ich gerade sagen, das ist ja eine Stärke, die Frauen oft haben. Zuhören und man denkt ja oft so, der Verkäufer, der muss, wie ich heute, viel reden, immer reden, ja. Das ist gar nicht unbedingt nötig. Oft ist viel wichtiger zuzuhören als zu reden.
Ja. Hatten Sie denn eigentlich auch Mentoren so in Ihrer Laufbahn? Also so ein paar Namen tauchen immer mal auf in den Büchern, aber jetzt nicht so ein Mentor, der Ihnen so alles beigebracht hat?
Nee, kann ich nicht sagen. Ich bin so ein Autodidakt. Ich hab viel immer gelesen, bin viel auf Seminare gegangen und so weiter, habe mich natürlich auch mit Menschen unterhalten, für Menschen interessiert, ja, aber jetzt so ein Mentor, nee, kann ich nicht sagen. So.
Ja, haben Sie auch nicht vermisst.
Haben Sie nicht noch ganz viele aktuelle Fragen?
Es kommen bestimmt auch noch ein paar, paar aktuelle Fragen, Einen habe ich aber noch, die mich noch interessiert, aus Ihren 12 Lebensregeln, da, die auch in dem Buch vorkommen, mache einen Sport daraus, das Nein zu überhören.
Absolut, ja, sehr wichtig.
Was meinen Sie damit?
Ja, dass man nicht gleich aufgibt, wenn jemand Nein sagt. So, also da muss man auch schon manchmal ein bisschen penetrant sein. Also zum Beispiel, ich will immer am Fenster sitzen im Flieger, ja.
Ja.
Und es ist ja manchmal so, wenn der Flieger gewechselt wird, werden dann auch die Plätze gewechselt. Dann hast du auf einmal einen Gangplatz, was ich hasse, weil ich schlafe immer im Flieger und kann im Gang nicht schlafen. Und dann sage ich, nee, ich bleib dann stehen, ich akzeptiere das nicht. Ich habe ein Fenster, ich will ein Fenster. Die anderen, die warten natürlich alle schon, wollen weiter und die wird schon nervös. Aber ich sage, nee, ich gehe ja nicht weg. Und dann, ich mache das dann so lange, bis die dann, ja. So ist es auch wie in dem Bereich, auch im Berufsleben, ja,
genau,
dass man dann, dass man dann auch im Verkauf ist es ja ganz wichtig, ja, dass man also ich hasse das, wenn mir Leute zum Beispiel, ich habe jetzt so eine PR-Agentur engagiert in USA und da habe ich mich schon gleich geärgert, wo die Frau mir schon vorher erklärt hat, ja, das war jetzt in dem Fall eine Frau, ja, das ist nicht so einfach und hat schon praktisch die Gründe mir vorher erzählt, warum jetzt die Sachen nicht klappen könnte oder so oder man kann ja die Journalisten auch nicht zwingen, dann das zu schreiben und so weiter. Sag ich, nee, natürlich kann man die nicht zwingen. Das habe ich auch nie gemacht. Aber jetzt einfach zu sagen, ich biete mal an und dann schicke ich dir eine Pressemitteilung und hoffentlich kommt was bei raus. Mm. Oder ich habe gesagt, gezwungen, ich habe nie einen Journalist gezwungen. Es wird ja heißen, du fährst in die Redaktion mit einer Maschinenpistole, setzt dir mal den Kopf und sagst, schreib einen Artikel oder ich erschieße den. Das habe ich auch nie gemacht. Ja. Aber das Mittelding ist gerade zwischen dem, ich biete einfach mal an oder zwingen. Dazwischen liegt das Mittelding, zu kämpfen darum und irgendwo auf intelligente Weise zu überlegen, wie kann ich jetzt jemand, der zunächst mal Nein sagt, das war jetzt auch, ich habe neulich eine ganze Seite, einen Artikel in der FAZ gehabt und da war auch erst dadurch einen gefragt, ob da schreien könnte oder so und das ging aber nicht, dann hat er mir eine andere Redakteurin der FAZ empfohlen und die hat mir gesagt, nee, also wir haben jetzt schon für 2 Monate bin ich zu mit Sachen, also das ist wirklich no chance, ich habe so viele Sachen da liegen, aber ich sage, macht nichts, also das ist ja nicht an den Tag gebunden, dann kann er in 2 Monaten, dann bin ich in 2 Monaten wiederkommen, nochmal gefragt und irgendwann war der Artikel halt drin, und da habe ich mich gefreut, aber das war jetzt, ich habe auch nicht die erste Absage gleich akzeptiert. Ja. Und das meine ich, dass man also wirklich kein Nein, natürlich gibt es Situationen, wo man Nein irgendwann auch akzeptieren muss, wo man weiß, jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende, ja. Aber nicht jetzt gleich beim ersten Nein, ohne nochmal einen Versuch zu machen, nochmal zu reden, die Flinte ins Korn werfen. Das meine ich.
Ja. Ich würde so langsam mal zu euren Fragen rüberspringen. Ich schaue mal gerade, was wir so Schönes haben. Thema Spenden. Hier kommt die Frage, ob sie Geld spenden, regelmäßig.
Ja, aber nicht so viel. Ich bin so in der russisch-orthodoxen Kirche und da spende ich immer was. Also jeden Sonntag, wenn ich hingehe oder auch so. Aber ich bin jetzt nicht so der große Spendenmensch. Ich gebe eher mal jemandem, wo ich sehe, ich gebe eher mal einer Klofrau 20 Euro oder auch mal mehr in der Alltagssituation, wo ich sehe, ich kann jemandem Freude machen. Und ich kenne jetzt auch reiche Menschen, die da anders sind, die sehr viele spenden. Gibt es ja viele, die das tun. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es eine Verpflichtung ist vom reichen Menschen. Das ist ja so eine Meinung. Es gibt so einen Spruch, den ich öfters gehört habe, man sollte der Gesellschaft was zurückgeben. Ja. Aber den lehne ich jetzt total ab, weil ich sage, es klingt ja, als ob du was geklaut hättest vorher. Also ich habe aber niemand was geklaut. Ja. Jetzt nehmen Sie mal einen, der viel spendet. Der Bill Gates ist ja der größte Spender der Welt, einer der reichsten. Ja. Der spendet ganz viel. Aber ich finde, dann wird gesagt, er gibt der Gesellschaft was zurück. Aber was hat er denn vorher gestohlen? Ich meine, wir alle haben jetzt irgendwo Microsoft und die Computer und so. Der hat uns doch alle was gegeben, nämlich seine Ideen mit dem Personal Computer und mit dem Microsoft. Und selbst wenn er jetzt nie was gespendet hätte, dann er hat er keine moralische Pflicht, meiner Meinung nach. Dass er jetzt trotzdem macht, ist eine tolle Geschichte. Ja, ja. Aber ich glaube auch, wenn manche reiche Menschen denken, dass sie dadurch die Sympathien finden von Leuten, die... Also gibt ja viele so reichen Hasser, die was gegen Reiche haben. Wenn dann einer denkt, jetzt spende ich und dann dadurch wird er, mögen die Leute mich mehr. Also das ist ein ganz großer Irrtum. Ich habe gerade eine große Befragung laufen über was die meisten Menschen über Reiche denken. Und da war also eine Frage drin, was glauben Sie, warum reiche Menschen so für wohltätige Spenden Zwecke spenden, eher so aus Eigennutz, um Steuern zu sparen oder fürs Image oder eher um anderen was gut zu tun. Und die Leute, die sowieso keine Reichen mögen, die haben dann alle gesagt, der macht es doch sowieso nur aus Eigennutz.
Wie man es macht. Steuern.
Also es hilft gar nichts. Das ist also wirklich kein Grund. Wenn, dann sollte man es machen, weil man wirklich davon überzeugt ist und eine gute Sache macht. Aber auch der Unternehmer, der jetzt nicht spendet, der tut ja auch dann mit seinem Geld sinnvolle Sachen, weil der investiert es ja dann wieder, zum Beispiel in Aktien, wodurch dann wieder Unternehmen praktisch Geld für die Volkswirtschaft zur Verfügung gestellt werden oder in Immobilien oder was weiß ich. Ja. Das gibt ja kaum einen, der alles jetzt einfach auf dem Sparkonto rumliegen lässt. Ja? Mhm. Also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich spende schon was, aber jetzt bin da nicht der große Spender, will mich damit nicht rühmen. So.
Was haben wir noch Schönes? Ja, ein etwas, schließen sich der Einsatz zum Erfolg und Beziehung oder Ehe aus?
Da bin ich jetzt nicht so richtig, um dem die Frage zu stellen, weil, sagen wir so, bei mir, ich bin nicht verheiratet, soll aber noch kommen, ist noch geplant, ja. Jetzt nicht ganz konkret, aber schon geplant, muss ich mir ein bisschen beeilen. Ich bin ja schon 61 geworden und hatte jetzt auch eher wechselnde Beziehungen. Aber ich will trotzdem eine Antwort auf die Frage geben. Wahrscheinlich ist ja hier so gemeint, wie ist es mit dem Zeiteinsatz? Ja? Mhm. Ich habe noch nie im Leben eine Freundin gehabt, die mir vorgeworfen hat, du hast zu wenig Zeit für mich. Gibt's nicht bei mir. Habe ich immer gehabt, weil ich halt immer auch irgendwo alle Sachen im Alltagsleben oder so, auch im Berufsleben, die mir keinen Spaß machen, delegiere ich an andere grundsätzlich alles. Ja. Und dadurch habe ich sehr viel Zeit. Und ich glaube, wenn man das richtig macht, also es gibt viele, ich kenne viele Reiche und so Manager, das ist ja auch so das Bild, die haben dann irgendwo, es arbeitet so viel, dass sie dann gar keine Zeit mehr haben für anderes. Glaube ich nicht, dass es nötig ist. Ich glaube auch nicht, dass wirklich der Fleiß und die Zahl der Stunden entscheidend sind, die man was macht, sondern ich glaube eher, dass die Effizienz, in der man Dinge tut, und die Ideen das Entscheidende sind und nicht die Arbeitsstunden. Also ich glaube, dass es auch ein Irrtum ist, dass man jetzt, um reich zu werden, unbedingt ganz unendlich von morgens bis abends arbeiten muss. Ja, ich halte es sogar für einen Fehlannahme, weil ich muss den Akku auch aufladen, ich muss auch wieder den Kopf frei bekommen, und dafür brauche ich Entspannung und auch und Zeit um andere Dinge, um Sport oder für einen Partner und so weiter. Ich glaube, man kann so viel Zeit sparen. Die meisten Leute machen so viel Sachen selbst, die sie auch von anderen machen lassen könnten. Ja, das ist der größte Zeiträuber und nicht jetzt eine Beziehung oder so. Also wie gesagt, da hat es bei mir jetzt bestimmt nie dran gehangen. Ich habe also vom Zeit her habe ich immer genug Zeit gehabt. Ja.
Auch noch eine Frage: Wie sieht denn so ein normaler Tag bei Ihnen aus? Haben Sie so vielleicht auch Routinen, so Alltagsroutinen, oder ist das machen Sie einfach, worauf Sie Lust haben? Langweilig also, ist Ihnen ja nicht, das haben wir schon mitbekommen.
Nö, also das war jetzt immer unterschiedlich natürlich, wo ich die Firma noch gehabt habe. Ja, ja. Da war es in der Regel so: Ich bin morgens aufgestanden, meistens in irgendeine andere Stadt geflogen, nach Frankfurt oder nach Köln oder nach München, waren unsere Kunden, die waren halt überall in Deutschland. Habe im Flieger immer geschlafen dann grundsätzlich, um Energie wieder aufzutanken. Ja. Habe dann 3-4 Termine gehabt, bin zurückgeflogen, habe im Flieger wieder geschlafen, habe dann zu Hause meine Mails gemacht und bin danach noch zum Sport gegangen, manchmal erst um 10 oder so trainiert. Ja. Und heute ist natürlich ein bisschen anders. Jetzt habe ich die Firma verkauft, bin nicht mehr so sehr eingetaktet mit Terminen. Ich verbringe jetzt den größten Teil mit Schreiben und mit meinen Forschungen. Also ich kann jetzt einfach mal von der letzten Wochen erzählen. Da war das Wetter absolut super hier in Berlin. Ja, und ich habe so ein ganz große Dachterrasse praktisch, ja. Und da habe ich dann immer in der Badehose in der Sonne gelegen, ganzen Tag, aber habe dabei gearbeitet. Wobei Arbeit hieß, ich habe jetzt ganz viele Zahlen von den Umfragen für mein Buch und habe dann immer da gelegen und mit den ganzen Kolonnen von Zahlen bin die durchgegangen und habe dann mit dem von dem Umfrageinstitut in der Badehose, ja, manchmal 2-3 Stunden telefoniert. Also das war meine Art von Arbeit. Ja, und bin aber eher der Mensch, der also gerne morgens arbeitet. Abends habe ich dann eher, dass ich hier so im Shiner Club bin und habe dann Besprechungen oder so. Also ich selbst bin jetzt nicht der Typ dafür, um abends im Büro zu sitzen. So. Ja.
Ja. Noch eine sehr schöne Frage, wie ich finde, von der Silvia. Was wünscht sich jemand, der sich alles kaufen kann? Haben Sie noch Wünsche?
Ja, klar, also jede Menge.
Heiraten haben wir schon gehört.
Also viele, die ich mir selbst erfülle. Ja?
Ja.
Zum Beispiel jetzt dieses große Buch und Werk, was ich dran schreibe. Ja? Das ist ja so ein Wunsch, den kann ich mir nur selbst erfüllen. Das kann andere nicht machen. Und klar, ich wünsche mir auch schon, ich habe noch also keine Familie, keine Kinder. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Ist jetzt ja.
Aber war ja bei Jim Rogers auch so.
Bei dem Jim Rogers war es auch so. Der hat also, das gibt mir ein bisschen Trost. Der hat also der hat immer jüngere Freundinnen so gehabt und der wollte, bei dem war es anders. Der wollte gar keine Kinder. Der hat mir gesagt, er hat immer gesagt, Kinder sind die größte Zeit- und Geldverschwendung der Welt. Ja?
Oh je.
Das so habe ich jetzt nie gedacht. Aber jetzt ist genau das Gegenteil. Jetzt geht alles, dreht sich um die Kinder, der widmet die Bücher seinen Kindern, sagt, ich muss jetzt in den Kindergarten die Kinder holen. Also hat sich dann mit 60 total gewandelt. Ja, aber so war ich jetzt nie. Aber gut, hat jetzt nicht die Priorität gehabt, sonst hätte ich ja längst gemacht. War ja nicht so, dass jetzt niemand gab, der da bereit gewesen wäre zu. Aber sagen wir, das ist schon für mich auch ein wichtiger Punkt noch, dass ich sage, irgendwann mal Familie und 4-5 Kinder dann vielleicht noch.
4-5 Kinder, ja. Wenn dann richtig, muss ich auch lohnen. Ich würde noch eine abschließende Frage stellen, auch von euch. Können Sie uns so ein Leitsatz, ein Motto, so einen Tipp mit auf den Weg geben? Vielleicht so was Sie auch geleitet hat in Ihrem Leben.
Also das eine Buch heißt nicht umsonst setze dir größere Ziele, ja. Und es ist tatsächlich was, wo ich jedem einfach mal sag, denk mal drüber nach, ob die Ziele, die du dir setzt, ob die groß genug sind, ja, weil ich glaube, wir wachsen ja an unseren Zielen, ja. Und wenn wir uns so manche Menschen, die setzen sich überhaupt keine Ziele, das kommt mir vor wie so ein Schiff, das fährt so ohne Kompass, ohne Ziel, irgendwo kreist es immer so im Meer und irgendwann geht es mal unter oder so. Das finde ich jetzt im Grunde schade, ja. Also ich setze dir Ziele und dann halt hab keine Angst, dir wirklich zu große Ziele auch zu setzen. Wir reden ja jetzt über Finanzen und da vielleicht nochmal ein Punkt. Ich war damals auch bei dem Bodo Schäfer in so einem Seminar und da da hatte ich noch kein Geld. Also das war ganz am Anfang, wo ich mich überhaupt erst beschäftigt habe mit dem Thema Geld. Ja. Mhm. Und dann sagte an einem Punkt mal, schreibt euch mal auf, oder schreiben sich alle mal auf, was sie gerne für materielle Dinge hätten und dann auch, welche Geldsumme man gerne hätte. Mhm. Weil wirklich aufschreiben. Und dann hat er mir noch was dazu gesagt, das war mir sehr wichtig. Er sagt, bitte aber die Summe nicht zu klein nehmen, ja, weil sonst ist es eher so, dass ihr nicht mehr kriegen werdet, als ihr jetzt aufschreibt. Aber ich habe also jetzt nur nicht zu wenig aufschreiben, weil sonst
noch eine Null dranhängen.
Ja, und damals, also da war ich hatte noch kurz vorher also gar nichts und da hatte ich jetzt schon ein bisschen was vielleicht, keine Ahnung, was ich habe, 50.000 D-Mark oder so vielleicht. Ja. Und dann habe ich aber aufgeschrieben dann, war damals auch D-Mark-Zeit, ja, 10 Millionen D-Mark. Ja. Mhm. Da zuckt man schon so innerlich zusammen, ja. Also die meisten zucken ja schon bei 1 Million zusammen. Ja. Ja. Aber das war also wirklich wichtig, dieses Ziel. Ich habe das dann auch ein paar Jahre später erreicht. Ja. Und ich glaube wirklich, dass am Anfang steht, sich ein Ziel zu setzen. Und das fällt manchen Menschen schwer. Das habe ich auch oft erst bei Frauen gemerkt. So oft auch, die wissen gar nicht so genau, was sie wollen. Und das ist das erste, dass ich gar nicht genau weiß, was ich will. Aber vielleicht hängt es auch mit zusammen, dass du einfach schon die innere Schere im Kopf hast und dir überlegst, ist das Ziel realistisch oder nicht realistisch und kann ich es erreichen und dann mit Nein beantwortet wird. Und das ist falsch, meiner Meinung nach. Du musst dir erstmal ein Ziel setzen und auch wenn du nicht weißt genau, wie du hinkommen sollst, steht Ziel für sich. Und dann, klar, jetzt war es völlig unrealistisch, ich fliege nächstes Jahr zum Mars und übernächstes Jahr werde ich Präsident der Vereinigten Staaten oder so. Ja.
Klar, ja.
Und das jetzt auch nicht. Ja. Aber es sollte schon so groß sein, dass man kaum dran glauben kann, also schon schwerfällt, dran zu glauben. Lieber zu groß, dass man sich wirklich strecken muss, als zu klein. Und deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben, setze dir größere Ziele auf. Deswegen habe ich es auch den Titel und ist auch irgendwo so eins von meinen Lebensmotto und andere Sache, aber noch, die mir sehr wichtig ist, die gehört auch dazu. Es gibt so einen Spruch, den kennen vielleicht doch manche, der heißt, Gott, gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja? Und das fällt uns ja manchmal ein bisschen schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Aber wo es jetzt immer, also keinen Sinn hat, sich einen Kopf drüber zu machen, über Dinge, die in der Vergangenheit waren. Da ich sage, ja, warum habe ich das nicht und jedes nicht oder so. Wir können sowieso nicht ändern. Das wäre genau, wenn ich jetzt traurig bin, dass die Dinosaurier ausgestorben sind oder so. Ja, das ist so, aber ich kann es genauso wenig ändern, wie was vor 5 Minuten passiert ist. Also deswegen auch mal einfach manche Dinge hinzunehmen. Wie ich vorhin gesagt habe, jetzt habe ich irgendwo Diagnose bekommen von einer Augenkrankheit. Das ist jetzt das ist jetzt so, ja. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, damit zu hadern in dem Sinn. Ich muss jetzt hinnehmen und gucken, was kann ich jetzt irgendwo da machen. Ja? Mhm. Also das sind so zwei Dinge, die sicherlich wichtig sind. Und
so Thema Lernen spielt ja bei Ihnen auch eine große
Rolle. Ja, ganz wichtig.
Lebenslanges Lernen. Also Sie haben ja auch hier, das ist ja das Buch, die Psychologie der Superreichen. Und das haben Sie ja, da haben Sie ja die Superreichen auch nochmal gefragt, um von denen auch selber noch zu lernen.
Natürlich, das war meine zweite Doktorarbeit, aber ich habe es jetzt nicht gemacht wegen dem zweiten Doktortitel, also den habe ich auch gern, den trage ich auch ganz stolz, aber das hätte mich jetzt alleine nicht motiviert, sondern das war schon so, dass ich dachte, wenn du jetzt mit 45 sehr erfolgreichen Menschen sprichst, die auch finanziell also überwiegend viel erfolgreicher sind als du, dann wirst du nicht dümmer werden dabei, wenn du mit jedem jetzt 1-2 Stunden zusammensitzt, ja, dann wirst du schlauer dabei. Und das ist ja auch der Tipp, den ich als auch wie gesagt, Leuten gebe, also überlegt, schreibt mal auf, wen kennt ihr in eurem Bekanntenkreis, jetzt an die Frauen, die zuhören, wen kenne ich jetzt wirklich, der reich ist und von wem hätte ich dann die Chance, einfach mal was zu lernen oder dem mal Fragen zu stellen, die ich der Person nicht gestellt habe, wie zum Beispiel, wie hast du eigentlich angefangen oder auch dann mal Ratschläge sich in dem Sinn zu holen. Also ich bin immer dafür, hol dir Ratschläge von Menschen, die jetzt erfolgreicher sind als du in dem Bereich. Manche sagen ja, meine Eltern sagen so und so, dann sage ich, das sind deine Eltern denn in dem Bereich, wo du erfolgreich bist, erfolgreich. Wenn nicht, sind die Eltern auch kein guter Ratgeber. Ja? Ich würde jetzt auch nicht, wenn ich ins Fitnessstudio komme und da steht jetzt so ein Leptosom, der hat 29 Zentimeter Arm und irgendwo, dann würde ich auch nicht sagen, Mensch, wie muss ich jetzt richtig trainieren? Oder wenn ich jetzt reich werden will, gehe ich auch nicht zu irgendwo zum, was weiß ich, penne auf dem verrosteten Fahrrad und er hält mir vielleicht auch einen Vortrag. So hat man ein Fitnessstudio, das war so ein totaler Loser. Der hat den ganzen Tag geredet, der hat nie zugehört, der hat jedem immer alles erzählt, wie er alles machen muss. Aber ich habe dem auf jeden Fall nicht zugehört, weil ich gucke mir erst mal den Menschen an und sage, ist der Mensch in dem Bereich, der mir jetzt wichtig ist, irgendwo erfolgreich? Ja? Und dann Frage stellen auch und versuche was von dem zu lernen. Und wenn ich die Menschen halt nicht persönlich kenne, dann gucke ich, wie kann ich sie kennenlernen? Oder ich kann die Bücher nehmen oder auf Seminare gehen. Sie geben ja auch Seminare. Oder ich kann, es gibt so viele Videos heute, YouTube und so weiter, wo es um Erfolg geht. Und man muss sich alles mitnehmen dann. Das ist, da werden Sachen im Seminar oder im Buch sein, die einem nichts bringen oder die man schon weiß. Da gibt's ja auch so arrogante Leute, die sagen, ach, das brauche ich alles nicht, das weiß ich schon, kenne ich. Ja, aber lebst du das denn auch? Irgendwie, ich habe mal das Buch gelesen, ja, aber lebst du das denn auch? Weißt du es? Ich bin oft auf Seminare gegangen, da haben mich die anderen gefragt, Mensch, warum bist du eigentlich hier? Du kannst es doch schon alles so gut wie verkaufen oder so. Gehe ich immer wieder zu Verkaufsseminar. Ich habe gesagt, ja, aber ich bin nicht so arrogant, dass ich denke, ich kann schon alles. Ich kann mir immer was mitnehmen. Wie im Supermarkt, da sagen sie auch nicht, Mensch, ich brauche ja gar nicht alle Waren. Das sind ja die meisten da. Nee, du hast einen Einkaufswagen, packst halt die Sachen ein, die du brauchen kannst, und die anderen, die lässt im Regal stehen. Und so ist auch
das hat sich trotzdem gelohnt.
Das hat sich trotzdem gelohnt. Und so ist auch mit dem Buch, das man liest. Ich habe auch manche Bücher, die habe ich 20, 30 Mal immer wieder gelesen, habe immer wieder was Neues. Und ich habe auch jetzt neulich jemanden getroffen, der hat gesagt, ich habe ihr Buch, da setzt ihr größere Ziel, habe ich ja schon das dritte Mal durchgearbeitet oder so. Ja, also es kann immer wieder neu, man verändert sich ja, zieht immer wieder was Neues raus.
Ja,
ne? Und Lernen ist überhaupt fast das Schönste auf der Welt. Also wenn du morgens aufwachst und sagst am Abend, ich bin jetzt schlauer als vorher, das ist doch super. Wenn du das jeden Tag machst, dann wirst du immer schlauer. So,
ja, ne? Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ziele setzen, nichts bereuen oder gelassen vielleicht auch dem entgegenzusehen, was wie dann so die aktuelle Situation ist, und vor allem lebenslanges Lernen, immer wieder neu dazulernen, offen sein für neue Sachen, von Menschen lernen, die da sind, wo man gerne sein möchte. Ja, in dem Sinne würde ich es auch gerne schließen, so langsam. Vielen Dank für eure Fragen, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt und noch mit dabei seid. Ja, und natürlich sehr, sehr herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Thielmann. Vielen Dank für die Einladung hier in dieses Etablissement und für Ihre Zeit. Also ich könnte noch 18 Stunden mit Ihnen weitersprechen.
Machen wir mal anders, holen wir gerne nach. Vielleicht kommen ja noch mehr Fragen. Also mir macht es ja Spaß. Ja. Ich schreibe ja die Bücher. Also wie gesagt, ich habe gar nichts gegen Geld verdient. Ich verdiene gerne Geld verdienen, aber bei Büchern, die Leute glauben es nicht, ich mache es wirklich nicht, um Geld zu verdienen. Ich mache es umgekehrt. Ich schreibe die Bücher, weil ich gerne bestimmte Botschaften weitergeben will. Ich habe gesagt, ich bin nicht so der Mensch, der spendet. Ich spende was anderes, ich spende mein Wissen an die Menschen. So, das ist das, was ich zu spenden habe, sozusagen. Ja. Und das gebe ich gerne weiter, und ich freue mich immer, wenn mir Leute schreiben. Ich kriege so viele Briefe, wo mir Leute sagen, ich bin dadurch erfolgreich geworden. Ihr Buch war für mich die Anregung, und dadurch stehe ich heute da. Und das ist das, in meinen Büchern ist wirklich das Materielle, sondern das ist was, wo ich dann weiß, aha, dafür schreibe ich die Bücher.
Ja, und ich kann die Bücher wirklich empfehlen. Also ihr alle, die auch mein Buch lesen oder auch den Online-Kurs machen, die kommen da überall drin vor.
Ach, aber da noch eine Bitte, ganz wichtig. Ich habe eine große Bitte. Manche schreiben dann auf Facebook oder so, übrigens auch, ich poste viel auf Facebook, da auch gerne abonnieren, aber die schreiben dann oder schreiben mir Mails. Da sage ich auch, schreib's bitte nicht mir, schreibt es bei Amazon, ja, weil ich lese bei Amazon jede Bewertung über meine Bücher, auch die kritischen. Ich stelle auch sogar, ich habe neulich auch mehrere kritische Bewertungen dann bei Facebook eingestellt. Ich habe auch schon mal positive Bewertungen eingestellt, aber ich lese die kritischen, ich lese alle, und ich finde es natürlich toll, wenn dann jemand konkret nicht einfach schreibt, war ein tolles Buch, klar, freut mich auch, sondern wenn er schreibt, das hat mir das Buch gebracht und das hat mir geholfen. Und also deswegen die Bitte, jeder, der schon mein Buch gelesen hat, und ich habe gehört, die Psychologie der Superreich haben ja alle gelesen. Also
ich
müsste jetzt eigentlich übermorgen, wenn ich reingucke, müssten jetzt eigentlich
Bewertungen sein.
Müssten ja, ich glaube, jetzt sind 33 Bewertungen, also müssten ja eigentlich 53 dann übermorgen drinstehen. Wenn jetzt 20 Leute das sagen, okay, mache ich mal, schreibe ich rein. Und beim Schreiben, ich habe also früher auch oft, ich habe ganz viel nur für mich, auch Buchbesprechungen geschrieben, schon wo ich 13, 14 war, weil beim Schreiben über ein Buch, zwingt man sich noch mal selbst zu überlegen, was war das Wichtigste, was hat es mir gebracht, und beim Aufschreiben passiert ja auch das, wo ich dann aufschreiben und wie gesagt, damit andere auch was von haben, dann bei Amazon einstellen. Freue ich mich drüber. Ja?
Das kriegen wir doch hin, würde ich sagen. Gut, dann nochmal herzlichen Dank.
Danke
an euch. Und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.
Genau,
vielleicht
gerne.
Zu einer Fortführung.
Gerne.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.